ARD.
Moin zusammen, ich bin Elke Spanner. Ja, und das ist eine super motivierte Unterschriftensammlerin.
Es wird enorm schwer, aber wir sind hochmotiviert und wir haben ein riesen Helferinnen-Team und wir sind einfach richtig guter Hoffnung, dass das klappt diesmal. Es läuft.
Es läuft. Gemeint ist die Unterschriftensammlung der Elterninitiative G9. Ja, es ist ein neuer Versuch, die Zeit zurückzudrehen und zu erreichen, dass die Schulzeit auch an den Hamburger Gymnasium wieder 9 Jahre lang wird. Im Moment machen die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ja nach 8 Jahren ihr Abitur. Ein erstes Volksbegehren war vor mehreren Jahren gescheitert. Warum die Initiative jetzt einen neuen Anlauf nimmt, das erzählen wir euch hier. In der Nacht sind in Hamburg Schüsse gefallen. Jetzt hätte ich fast gesagt, mal wieder. Am Schulterblatt im Schanzenviertel hat ein Mann im Streit eine Pistole gezogen und auf einen anderen Mann gefeuert. Was war da los? Und ist es nur ein Eindruck? Oder werden solche Schießereien in Hamburg immer mehr? Und dann nimmt die Planung des Wissenschaftsquartiers in Bahrenfeld Gestalt an. Wie? Auch das erzählen wir euch hier. An diesem Dienstag, dem 10. September. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Heute Morgen ging es los auf dem Isemarkt in Harvestehude. Da hat eine Gruppe Eltern, ich glaube es waren vor allem die Mütter, dicke Stapel Papier rausgeholt und viele Gespräche geführt. Sie wollen Unterschriften sammeln für das Volksbegehren, das Schluss machen soll mit dem Turbo-Abi in Hamburg. 9 Jahre Gymnasium statt wie im Moment 8 Jahre, das ist die Forderung. So ist es nämlich in fast allen anderen Bundesländern und die Hamburger Schülerinnen und Schüler, die seien im Nachteil, sagen die Eltern.
Warum eigentlich dieser Druck? Und das kommt natürlich durch diese Stoffverdichtung. Und das wollen wir abschaffen.
Uns geht es wirklich um Chancengleichheit.
Gerade aus eigener Erfahrung. Ja, es klappt mit G9 besser. Definitiv.
Wenn es um unsere Kinder geht, ist es einfach nur unfair und ungerecht. Und daher müssen wir Eltern einfach uns alle zusammentun. Mein Motto lautet, ich mach mein Ding. Egal, was die anderen sagen.
Ja, die anderen, das ist auch die Schulbehörde. Die will an G9 festhalten. Bei mir ist jetzt unser Schulexperte Jörn Strehler-Pohl. Jörn, erklär uns doch bitte mal eben, was spricht denn aus Sicht der Schulbehörde dafür, es bei dem Turbo-Abi zu belassen?
Naja, die Schulbehörde argumentiert, die Eltern und die Kinder und Jugendlichen können sich ja letztendlich entscheiden zwischen Stadtteilschule, wo es eben G9 gibt, Abitur nach 9 Jahren und dem Abitur nach 8 Jahren an den Gymnasien. Also es gibt eine Wahlfreiheit in Hamburg und beide Wege, sowohl die Stadtteilschule als auch das Gymnasium, führen zum Abitur. Und deswegen bräuchte es da gar keine Veränderung, sagt die Schulbehörde. Und insgeheim ist da sicherlich auch die Befürchtung mit dabei, dass wenn es G9 an den Gymnasien gibt, sich mehr Eltern dafür entscheiden, ihr Kind dann doch am Gymnasium und nicht an der Stadtteilschule anzumelden und es dann zu einem Ungleichgewicht käme. Bislang ist es so, dass in Hamburg etwa 50% der Kinder und Jugendlichen aufs Gymnasium gehen und 50% auf die Stadtteilschule. Und das könnte dann natürlich kippen.
Trotzdem ist es ja so, dass diese Volksinitiative ja nicht aus dem Nichts kommt. Da muss es doch Unzufriedenheit an den Gymnasien geben, oder?
Das haben wir eben in der Umfrage schon gehört vom Isemarkt. Ich denke, der Druck ist auch tatsächlich ziemlich groß, weil ja einfach der gleiche Stoff in einem Jahr weniger gelernt werden muss. Und die Schulbehörde hat da auch schon gegengesteuert zum neuen Schuljahresbeginn. Die sogenannten Übergangsprüfungen in Klasse 10 wurden abgeschafft mit diesem Schuljahr. Es soll mehr Beratungslehrerinnen und Lehrer geben an den Gymnasien. Und die Kinder und Jugendlichen sollen gestärkt werden, wie man gut lernt. Also mit anderen Worten, die Schulbehörde sieht selber, dass der Druck relativ groß ist. Und vor dem Hintergrund sicherlich auch des Volksbegehrens, das heute mit den Unterschriften gestartet hat, wurde da schon mal gegengesteuert und angepasst.
Gerade heute, zufälligerweise, hat das IFO-Institut eine bundesweite Umfrage dazu veröffentlicht, wie die Menschen in den einzelnen Bundesländern eigentlich ihr Schulsystem finden, also wie da so die Zufriedenheit ist. Was ist dabei denn speziell für Hamburg rausgekommen?
Hamburg ist da tatsächlich auf Platz 2 hinter Bayern. Das ist wirklich erstaunlich fast, dass Hamburg da so weit oben steht, in der Gunst jedenfalls, in der Umfragegunst. Es ist ja tatsächlich keine wissenschaftliche Studie, was Wissenschaftler sagen, wie gut das Schulsystem ist, sondern was die Menschen hier in der Stadt sagen, beziehungsweise in den Bundesländern. Also mehr als ein Drittel der Befragten geben den Schulen hier in Hamburg eine 1 oder eine 2. Ein knappes Viertel sagt aber auch, eigentlich haben die Schulen hier nur eine 4, 5 oder 6 verdient. Ganz wichtig dabei ist aus meiner Sicht noch, wenn man sich nur auf die Durchschnittsnoten bezieht, liegen die Bundesländer gar nicht so weit auseinander. Bayern hat eine Durchschnittsnote von 2,77, im Prinzip eine gute 3, und Bremen als Schlusslicht eine 3,5, also an der Grenze zur 4. Da ist gar nicht so viel, sind gar nicht so viel große Unterschiede dabei. Und noch etwas ist wichtig, es wurden nicht nur Eltern und Schülerinnen und Schüler gefragt, sondern alle, ist eine repräsentative Studie. Und wir wissen nicht, ob beispielsweise Eltern in ärmeren Stadtteilen schlechte Noten gegeben haben oder Eltern in reichen Stadtteilen schlechte Noten gegeben haben. Das wissen wir alles nicht. Also es gibt viele Limitationen für diese Studie. Sie gibt eine Momentaufnahme, wie insgesamt die Stimmung ist.
Aber insgesamt, Fazit, die Stimmung in Hamburg gut.
Insgesamt ist die Stimmung gerade relativ gut, aber wie das mit Stimmung ist, wissen wir ja alle. Die können natürlich auch sich schnell ändern. Das heißt ja auch Bildungsbarometer, IFO-Bildungsbarometer, was heute veröffentlicht wurde. Und Barometer deutet ja schon an, es kann sich auch sehr schnell ändern.
Das heißt aber dann im Grunde erstmal alles super, bis auf ein paar unzufriedene Gymnasialeltern?
Das ist die große Frage. Da müsste es eigentlich nochmal Studien geben, wo ganz genau hingeguckt wird, in welchen Stadtteilen, an welchen Schulen ist die Stimmung gut und wo ist sie schlecht und woran liegt das. Erst dann hätten wir eine wirklich fundierte Auskunft aus meiner Sicht.
Vielen Dank, Jörn Strehler-Pohl. Ich wohne im Schanzenviertel, ganz in der Nähe des Schulterblatts. Da fahre ich mit meinem Fahrrad im Schnitt ja bestimmt jeden Tag einmal lang. Und ich bin echt froh, dass das nicht ausgerechnet gestern am späteren Abend war. Da hat nämlich ein Mann mit einer scharfen Pistole auf einen anderen geschossen. Mitten auf dem Schulterblatt, wo ja wirklich zu jeder Tages- und Abendzeit sehr viele Menschen unterwegs sind. Super gefährlich sowas also. Bei mir ist jetzt unser Polizeireporter Finn Kessler. Finn, was weiß man inzwischen über diesen Vorfall? Was war da los?
Also laut Polizei war das so. Ein 22-jähriger Mann saß am Schulterblatt vor einem Dönerladen und der hat dort offenbar einfach was gegessen. Und dann tauchte ein dunkel gekleideter Mann auf, das klingt jetzt alles so ein bisschen mafiös, zog eine Waffe und schoss dann auch mehrfach auf den 22-Jährigen. Und der Täter, der sprang dann sofort in ein Auto und flüchtete. Das Opfer hatte trotz dieser vielen Schüsse, die auf ihn abgefeuert wurden, offenbar auch ziemlich Glück, denn er wurde nur einmal in den Rücken getroffen und am Arm, da hat er so einen Streifschuss abbekommen. Er hat sich auf jeden Fall auch von da entfernt und war dann aber verletzt und wurde relativ schnell entdeckt und aufgegriffen und von Sanitätern ins Krankenhaus gebracht. Und das Ganze hat natürlich einen enorm großen Polizeieinsatz im Viertel ausgelöst. Die haben dann Ausschau gehalten nach dem Fluchtauto, konnten den Täter aber bislang nicht finden und suchen deshalb jetzt auch noch Zeugen, die das Ganze beobachtet haben.
Also ich finde, das klingt wirklich mafiös, da hast du auf jeden Fall recht. Ich mache diesen Podcast hier ja häufiger. Mein Gefühl ist irgendwie, dass wir beide schon mehrfach hier zusammengesessen und über genau solche blutigen Auseinandersetzungen gesprochen haben. Also oft geht es da um Messerstiche, immer wieder geht es aber auch mal um Schüsse. Das sind doch jetzt schon lange keine Einzelfälle mehr, oder?
Nee, Einzelfälle sind das nicht mehr. Wir haben seit circa 2 Jahren schon eine Häufung von Schießereien in der Stadt, insbesondere im Milieu. Und das bestätigen auch Polizeigewerkschaftsvertreter. Die sagen beispielsweise in Hintergrundgesprächen, dass sie seit den EncroChat-Ermittlungen, das war ein ja quasi WhatsApp für Drogendealer, ja seit diesen Ermittlungen fast bei jeder Wohnungsdurchsuchung Schreckschusswaffen oder auch scharfe Pistolen finden. Und dass die Leute bewaffnet sind in der Szene, das ist jetzt nicht unbedingt neu. Neu ist, dass sie diese Waffen auch immer häufiger einsetzen. Also die Hemmschwelle scheint da so ein bisschen gesunken zu sein. Diese Taten, die es seit 2 Jahren gibt, die spielen sich aber zu einem Großteil auch immer nur innerhalb des Milieus ab. Also Außenstehende werden natürlich gefährdet, wenn in der Öffentlichkeit geschossen wird. Aber meistens bleiben diese Taten tatsächlich innerhalb des Milieus.
Und kann man dieses Milieu ein bisschen genauer eingrenzen? Von wem sprechen wir da?
Ja, es geht da eigentlich fast immer um Drogen. Also durch diese EncroChat-Ermittlungen wurden wahnsinnig viele Player, nenne ich sie mal, also Drogendealer vom Markt genommen. Und da entstand eine Art Machtvakuum. So kann man sich das, glaube ich, gut vorstellen, glaube ich. Und das ist eine Erklärung für beispielsweise Verteilungskämpfe unter Drogendealern. Aber es gab auch Fälle, bei denen sich Drogendealer beispielsweise gegenseitig bestohlen haben oder sich Geld schuldeten. Und das wird dann ganz offensichtlich ab einem bestimmten Punkt auch mit Waffengewalt geregelt.
Du warst heute ja direkt wieder bei einem Einsatz unterwegs, der auch erstmal so sehr bedrohlich wirkte. Du warst da in Barmbek, es hieß erst, es ging um eine Geiselnahme. Was war da los?
Genau, also es hat offensichtlich eine Bedrohungslage gegeben. Ich bin da hingefahren, das war in der Humboldtstraße, und als ich da ankam, waren mehrere schwer bewaffnete Polizisten, hatten sich postiert um einen Gebäudekomplex und haben den abgesichert, und es hieß, dass eine bewaffnete Person da drin sein soll. Die Polizei ist dann relativ schnell da reingegangen, hat die Türen aufgebrochen und hat ein Zimmer nach dem anderen durchsucht, hat aber tatsächlich niemanden gefunden, der verdächtig ist, sondern hat ein paar Frauen und einen Mann da rausgeleitet, die aber offensichtlich mit der ganzen Geschichte überhaupt nichts zu tun haben. Und die Polizei ist dann wieder abgerückt, hat den Tatort da auch relativ schnell wieder freigegeben. Also unterm Strich war es offenbar eine Falschmeldung.
Okay, in dem Fall also dann glücklicherweise alles gut gegangen. Danke dir dafür, Finn.
Gerne.
Mein Kollege Reinhard Postel, der mir jetzt hier gegenüber sitzt, der ist sicher niemand, der bei seinen Themen immer gleich mit Superlativen daherkommt. Heute aber spricht er von einem Jahrhundertprojekt, und das hat mich natürlich neugierig gemacht. Die Rede ist vom Wissenschaftsquartier in Bahrenfeld, da wurden heute weitere Pläne vorgestellt. Reinhard, was macht das zu einem Jahrhundertprojekt?
Ja, weil es ein Zukunftsstadtteil wird, wie die Hafencity, weil es Impulse geben soll, etwa in Sachen Umgang mit dem Klimawandel, weil es hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Hamburg locken will, weil es die Uni nach vorne bringen soll, weil es unsere Wirtschaft befruchten soll und nicht zuletzt, weil es lange dauert, bis die Science City fertig ist. Erst Mitte der 2040er Jahre soll es soweit sein. Also, Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein nennt ein paar Zahlen für das Jahrhundertprojekt.
Wir reden über 125 Hektar, 3.800 neue Wohneinheiten, 2.000 Wissenschaftler, 5.500 Studierende, die hier ihren Platz finden sollen.
Seit heute steht das Grundgerüst, der Städtebaugrundplan des Kopenhagener Büros COBE. Er sieht für das Wohnen drei Quartiere vor. Eines davon liegt östlich des A7-Deckels, denn die Science City soll ja auf der jetzigen Trabrennbahn Bahrenfeld gebaut werden und neben dem Autobahndeckel Altona. Das zentrale Quartier rund um den Eberplatz, das soll Wohnen mischen mit den Laboren und Hörsälen der Uni, damit man zu Fuß zur Arbeit geht, und alles neben dem grünen Volkspark Altona.
Und diese Wohnungen, für wen sollen die genau sein?
Ja, auch für Menschen aus Hamburg, die eine günstige Wohnung suchen, denn Sozialwohnungen, die stehen da ganz vorne. Aber es soll eben auch Forscherinnen und Forscher aus aller Welt anlocken. Das sagt der Chef der Hafencity GmbH. Die hat der Senat wegen ihrer Erfolge im Städtebau jetzt mit der Planung in Bahrenfeld betraut. Andreas Kleinau sagt, was Forscher in 10 Jahren so denken könnten.
Ich glaube, ich gehe nach Hamburg. Ich finde da die Top-Forschungsumgebung, aber ich finde eben auch einen Ort, in dem ich leben kann, wo ich vielleicht auch meine Familie gründen kann, wo ich eine Vision habe zu bleiben und mich dann auch weiterzuentwickeln, und das eben auf internationalem höchsten Standard. Wir sind sehr, sehr gut im Bauen der Infrastrukturen, um aus Forschung auch Anwendungen und auch Produkte zu machen, damit auch Arbeitsplätze zu generieren.
Es soll also nur wenige Hochhäuser geben, und die Wohnhäuser sind nur 3- bis 4-stöckig, beziehungsweise 5- bis 6-stöckig, weil sich das die Bürgerbeteiligung so gewünscht hat. Nicht höher als die Baumwipfel des Volksparks war der Wunsch.
Wenn da jetzt tausende neue Wohnungen entstehen, dann wird das ja im Grunde fast ein neuer Stadtteil.
Ja.
So richtig gut angebunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der aber eher nicht, oder?
Ja, das ist ein Riesenproblem. Es werden ja erstmal nur Expressbusse fahren. Ursprünglich hatte der Senat gedacht, mit den ersten Bauten wird auch die S-Bahn dahin gebaut. Aber das klappt nicht. Baubeginn für die ersten Häuser und Unibauten soll so 2027 sein. Und bei der S-Bahn geht es irgendwann weit nach 2030 erst los. Auch weil man die Linienführung umplanen muss. Die S-Bahn darf nämlich nicht zu dicht an die extrem empfindlichen Messgeräte von DESI herankommen. Das heißt, man lässt jetzt im zentralen Quartier der Science City eine 500 Meter lange Schneise, eine Achse mit 40 Meter Breite, frei. Das soll später mal die Grünachse werden, aber da kommt auch schon ein bisschen Grün hin. Nur dann wird sie wieder aufgerissen für den Bau der S-Bahn. Denn die wird mit einer offenen Baugrube gebaut, was natürlich doch jede Menge Lärm und Dreck für die neuen Bewohner bedeutet.
Also tatsächlich zumindest ein Riesenprojekt. Vielen Dank dafür, Reinhard. Das waren unsere Themen heute. Morgen hört ihr hier wieder meine Kollegin Tanja Richter. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.